Wenn 92 Staaten zusammenkommen, dann muss das Thema dieser Zusammenkunft sehr wichtig gewesen sein. Am vergangenen Wochenende trafen sich Staats- und Organisationsvertreter auf dem Gipfel zum Frieden in der Ukraine. Über den Frieden konnte nicht verhandelt werden, denn Russland war nicht eingeladen und China hatte auch keinen Vertreter geschickt. Daher hatte auch niemand einen großen Schritt Richtung Frieden in der Ukraine erwartet. Dennoch muss man sich fragen, was hatte dieses Treffen für einen Sinn und für einen Effekt? Was haben sich die Teilnehmer und Initiatoren davon versprochen? Und zu welchen Ergebnissen sind die Teilnehmer gekommen? Über dieses Thema spreche ich jetzt mit dem Weltwoche-Journalisten Marcel Odermatt. Guten Tag, Herr Odermatt.
Guten Tag.
Zunächst mal, welcher Satz oder welches Zitat ist Ihnen am eindrücklichsten im Gedächtnis haften geblieben, was Sie gehört haben?
Ich würde sagen, das war von Bundespräsidentin Viola Amherd. Sie hat gesagt, wir haben erreicht, was unter den Vorzeichen zu erreichen war. Und ich glaube, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Man übt jetzt ein bisschen in Schadensbegrenzung, oder? Und sagt jetzt, wir haben erreicht, was unter den Vorzeichen zu erreichen war. Wir sind zufrieden, es war eine schwierige Übungsanlage. Wir versuchen jetzt, das als gelungen der Bevölkerung zu verkaufen. Das ist eigentlich diese Quintessenz und ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt.
War es aus Ihrer Sicht ein affirmatives Schulterklopfen oder was hat das Treffen gebracht?
Da muss ich vielleicht ein bisschen, wenn Sie mir erlauben, ein bisschen ausholen. Ich glaube, mir war das vor dem Treffen nicht in letzter Konsequenz bewusst. Es war ja so, dass unser Außenminister Ignacio Cassis, also der Schweizer Außenminister, aber auch zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die haben ja alle sich bemüht, die Chinesen an den Tisch zu holen, auf den Bürgerstock in der Schweiz zu holen. Vor 2-3 Tagen ein Beitrag im Morgenmagazin des deutschen Fernsehens, ARD, die hat beschrieben, wie Olaf Scholz da versucht hat, bei einem Besuch in China kürzlich nochmal mit Xi Jinping zu sprechen, zu sagen, bitte kommen Sie auf den Bürgerstock in die Schweiz. Das Problem ist, oder, die Chinesen sind eigentlich das einzige Land, das wahrscheinlich die Möglichkeit hätte, durch ihre Stellung Druck auf Russland und auf Putin auszuüben, sagen, jetzt muss sich Russland bewegen, wir brauchen jetzt eine Kompromisslösung, es geht nicht mehr so weiter. Und spätestens zum Moment, da Chinesen gesagt haben, das machen wir kommen nicht vorbei, war eigentlich die Sache gelaufen. In den letzten Monaten hat die Schweiz versucht und offensichtlich eben auch andere Länder auch, die Russen an den Tisch zu holen. Das ist nicht gelungen und damit war eigentlich die ganze Übung eben, Sie sagen jetzt ein Schulterklopfen oder es wurde zu einer Veranstaltung, wie wir es in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, dass sich dann viele Länder treffen. Die vertreten mehr oder weniger die gleiche Position. Und der Schlüssel lag bei China, das haben die Politiker gespürt. Und das ist jetzt nicht geglückt und das ist, ich glaube, das große Problem.
Und deswegen haben Sie auch gerade eben von Schadensbegrenzung seitens von Viola Amherd gesprochen. Das ergibt dann natürlich durchaus Sinn. Dennoch wollen wir mal gucken, auf welche Ideen ist man denn gekommen? Hat jemand eine Idee formuliert, die über die Formel, die Ukraine muss in ihrer Verteidigung gegen Russland noch mehr unterstützt werden, hinausgeht?
Nein, diese 3 Punkte wurden besprochen. Also es geht ja um die Nutzung von Kernenergie und Kernanlagen, das muss geschützt sein. Angriffe auf Handelsschiffe und Häfen seien nicht hinnehmbar. Und das Dritte, die Ernährungssicherheit darf in keiner Weise zur Waffe werden. Und Kriegsgefangene sollen ausgetauscht werden und verschleppte Kinder in die Ukraine zurückgebracht werden. Das sind diese Punkte. Sehen Sie, ich schaue ja immer aus einer Perspektive die internationale, die globale und die Schweizer Sicht. Und als Schweizer bin ich natürlich, waren wir sehr besorgt, auch unsere Zeitung, die Weltwoche, waren besorgt, dass es zu einem Waffenbasar werden würde. Dass am Schluss es heißen würde, Zelensky sagt, ich brauche mehr Waffen, mehr Unterstützung und militärische Unterstützung. Und ich bin eigentlich froh, jetzt, das sage ich jetzt als Schweizer und als Anhänger der klassischen schweizerischen Neutralität, dass es nur um diese harmlosen Punkte ging. Man kann es anders sehen, das sagt sehr viel aus über diesen Gipfel, aber auf der anderen Seite wenigstens wurde nicht über Waffen und über zusätzliche Waffensysteme und ich kenne diese Diskussion über Taurus und Macron war ja auch dort, hat nicht über Bodentruppen gesprochen, sondern es ging eigentlich um Sachen, von denen man das Gefühl hat, von außen, man sich eigentlich alle einig sind. Oder?
Lag das daran, dass man feinfühlig genug war, gerade in der Schweiz diese Themen nicht anzusprechen, oder lag das an einem gewissen Agenda-Geschick von Viola Amherd?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Schweiz hat die klassische Neutralität in diesem Konflikt aufgegeben. Aber in einem europäischen Kontext ist die Schweiz natürlich immer noch das neutralste Land. Verstehen Sie, was ich meine? Ich konnte heute noch ein kurzes Hintergrundgespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler Nehammer, und das habe ich ihn auch gefragt, wie steht ihr dazu? Und er war sehr, sehr klar, dass er sagte, wir machen alles mit, wir zahlen, wir sind EU-Mitglied, aber wir liefern keine Waffen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich nur noch die Schweiz und Österreich, die das von sich behaupten können. Oder? Ich meine, es ist ja verrückt, oder? Jetzt waren die Schweden waren dort, die Finnen waren dort. Die haben ja ihre Neutralität im Zuge dieses Krieges ganz aufgegeben. Und in diesem Kontext hat die Schweiz eine kleine Sonderposition. Aber das hat sie auch, weil die skandinavischen Länder total die Neutralität aufgegeben haben und weil die anderen ja wirklich einfach sagen, wir setzen auf Waffen und auf einen militärischen Sieg der Ukraine.
Hätten Sie es sich als Schweizer tatsächlich jemals erträumt, dass es so weit kommt, dass Sie in dieser Situation sagen, die Schweiz ist mit Österreich noch das neutralste Land? Und wenn man sich dann anschaut, wie weit die Schweiz eigentlich schon gegangen ist, und wenn man dann sieht, welche anderen Standpunkte es noch bei europäischen Ländern gibt, die die Ukraine stärker unterstützen, sehen Sie dann die Schweiz noch mehr als Spielball von diesem Druck? Sehen Sie, dass der Schweizer Standpunkt diesbezüglich vielleicht doch noch weiter aufgeweicht werden könnte?
Wenn die maßgeblichen Kräfte in der Schweiz, eine Mehrheit der Parteien und auch im Bundesrat, also in der Regierung in der Schweiz, ich glaube, die würden sehr, sehr stark jetzt Richtung NATO gehen, auch Waffenlieferungen. In der Schweiz ist einfach das Gute, wir haben eine direkte Demokratie, das ist wie ein Damoklesschwert, wir haben diese Neutralitätsinitiative, die von der Schweizerischen Volkspartei, SVP, von Christoph Blocher, also dem Übervater dieser Partei, lanciert wurde und über die wird wahrscheinlich kommendes Jahr über abgestimmt. Dann wird es eine Riesendiskussion geben und das wirkt wie ein Bremsklotz. Also Sie wissen, die Glaspolitik, wie wir sie nennen, also das Establishment, weiß, die Bevölkerung hängt sehr an dieser Neutralität. Ähnlich wie in Österreich, im Übrigen ist es ja vergleichbar. Sie wissen auch, dass sie sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt haben und umgekehrt sehr schlechte Erfahrungen gesammelt haben, wenn sie sich am Kriegen beteiligt haben. Aber in der Schweiz der Druck natürlich, jetzt dann in dieser Neutralität Korrektur vorzunehmen, ist natürlich gewaltig. Und in meiner persönlichen Analyse war diese Übernahme der EU-Sanktionen der stärkste Integrationsschritt der Schweiz seit der Einführung der Personenfreizügigkeit, also dass jeder Europäer in die Schweiz einwandern kann, wenn er eine Arbeitsstelle gefunden hat. Und das ist auch nicht mehr umzukehren, weil stellen Sie sich vor, wenn in Zukunft die EU wieder irgendeinem Land sagt, wir wollen jetzt Sanktionen einführen, dann wird es für die Schweiz fast unmöglich sein, dagegen zu halten.
Auf dem Treffen, da ging es nicht um territoriale Fragen, also um Grenzen und dergleichen, sondern um, Sie hatten es angesprochen, die nukleare Sicherheit. Also es gibt keinen Angriff auf Atomkraftwerke.
Genau.
Humanitäres, Austausch von Gefangenen und Schutz der Zivilbevölkerung oder Ernährungssicherheit. Jetzt gibt es aber Länder, die diese Übereinkunft am Ende des Treffens nicht unterzeichnet haben. Und da sind sehr bevölkerungsreiche Länder wie Indien, Brasilien, Saudi-Arabien, Südafrika, Indonesien, ja. Armenien, Mexiko, Thailand, Kolumbien und die Slowakei. Die sind alle nicht dabei gewesen bei der Unterzeichnung. Wie kommt das? Also wie kommt das, dass man sich auf diese Punkte, die ich gerade und die Sie auch gerade genannt haben, nicht einigen konnte?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Leute eine andere Politik möchten. Wenn man sich überlegt, diese Europawahlen waren ja sehr, sehr stark auch ein Signal, nicht nur in der Migration, sondern ich denke auch gerade auch im Krieg in der Ukraine. Und ich glaube, je weiter weg die Länder sind, desto schwieriger ist es, der Bevölkerung zu vermitteln. Das ist jetzt unsere Hauptpriorität und um jeden Preis müssen wir jetzt da diese Ukraine unterstützen. Und das spüren natürlich diese Länder. Sie haben andere Probleme auch, stellen Sie sich vor, in Südamerika oder auch in den arabischen Ländern, jetzt auch durch den Krieg in Gaza, im Fernen Osten, die ganze Diskussion um Taiwan. Für diese Länder ist es sehr, sehr weit weg. Die sagen sich, ihr Europäer müsst dieses Problem selber lösen. Und sie sind dabei, bei grundsätzlich natürlich auch, sie sind gegen diesen Krieg, sie sehen, dass es Probleme gibt, Ernährungssicherheit, vor allem afrikanische Staaten. Aber man will sich dann doch nicht so einseitig und ganz klar auf die Seite des Westens schlagen. Vor allem, weil wir ja wissen, dass die Bilanz insgesamt des Westens in den letzten Jahren, was so Militärinterventionen betrifft, nicht, sage ich mal jetzt vorsichtig, nicht unbedingt berauschend ist.
Weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie die Befürchtung hatten, dass die Schweiz jetzt zum Waffenbasar wird und diesbezüglich dann wahrscheinlich Geschäfte im Hintergrund laufen, wo sich Regierungschefs treffen, wird natürlich auch über ganz andere Dinge verhandelt. Da gibt es immer mal zwischendurch ein paar Minuten. Haben Sie da irgendwie was mitbekommen, was sich da vielleicht im Hintergrund noch so getan hat?
Leider nein, eigentlich waren wir total abgeschottet. Der Türmenstock ist ein Luxusresort, Sie müssen sich das vorstellen, das war eine Luxushotelanlage, die gehört Katar. Die haben dort Millionen investiert, ist wunderschön für sehr, sehr betuchte Hotelgäste. Und die Journalisten waren so in einer Tennishalle, die umfunktioniert wurde und man konnte diese Halle eigentlich gar nicht verlassen. Es gab einfach nur diese Pressekonferenzen und dann haben die Politiker entschieden, ob sie sprechen wollen, ob sie Fragen beantworten wollen oder nicht. Das war also sehr, sehr schwierig, überhaupt mit Leuten in Kontakt zu kommen, außer die Politiker, wie ich vorhin erzählt habe, zum Beispiel dieser österreichische Bundeskanzler, der dann von sich aus gekommen ist und Interviews gegeben hat, den österreichischen Medien und dann noch gesagt hat, ich gebe euch noch ein bisschen Background, wie man im Journalismus sagt. Sonst, die Leute waren abgeschottet, auch Zelensky, die zwei Pressekonferenzen. Und dann kommt er natürlich mit seiner Entourage, mit seinen Bodyguards in der Armeeuniform, da wirklich so, wie man es immer wieder sieht. Und da das off the record, wie man im Journalismus sagt, zu plaudern oder so, das war unmöglich.
Zu Beginn sprachen Sie von Schadensbegrenzung. Jetzt wollen wir mal schauen, was hat es der Schweiz eigentlich gebracht? Würden Sie sagen, die Schweiz hat sich bewährt? Der neutrale Grund der Schweiz, so eine Veranstaltung wieder auszurichten, ist man seitens Ihres Landes wieder in der Spur, was so diesen Faktor und diesen Nimbus des neutralen Landes, was vermittelnd eingreift, wieder angeht?
Leider nein, ich glaube es nicht. Es war ein Signal an die westlichen Staaten. Wir liefern keine Waffen, das können wir nicht, auch wenn Sie es vielleicht im Hintergrund sagen, eigentlich würden wir gerne, aber eben wir können es nicht aus gesetzlichen Gründen. Da haben wir vielleicht jetzt ein bisschen Kritik geholt oder die Schweiz und sie sagten, ja, das ist ja gut, dass sie jetzt das gemacht haben. Aber international natürlich, wenn ich sehe die Reaktionen der anderen Länder, ich glaube nicht. Wir haben uns sehr, sehr stark jetzt in diesem Komplex positioniert. Ich persönlich bedauere das sehr. Ich finde, die Schweiz hätte sich nie so stark auf eine Seite schlagen sollen, weil die Schweiz diesen Konflikt nicht lösen kann. Und ich bin persönlich, das vielleicht noch ganz zum Schluss, ich bin überzeugt, also auch jetzt, als ich wieder diese Diskussion auf dem Bürgerstock gehört habe, die Strategie des Westens, die Russland diese militärische Niederlage zuzuführen, das wird sehr, sehr schwierig werden unter diesen Umständen. Und früher oder später wird der Westen die Position überdenken müssen und überlegen, was gibt es für Alternativen. Und offensichtlich, das ist auch dieser Gipfel wieder bestätigt, man ist dazu noch nicht bereit. Sie verstehen, ich spreche das natürlich auch sehr, sehr stark aus meiner Position als Bürger eines neutralen Landes.
Die Birkenstock-Konferenz in der Schweiz ist gestern zu Ende gegangen. Über die Ergebnisse und über einen möglichen Fortgang und einen Ausblick sprach ich mit dem Journalisten der Schweizer Weltwoche, Marcel Odermatt, und über seine Beobachtungen natürlich im Besonderen. Herr Odermatt, herzlichen Dank für diese Schweizer Perspektive.
Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es war für Sie interessant.